so bitten wir dich, Geist des Vaters, dass du wirklich wieder uns lehrst und Lehrmeister bist. Du kannst uns am tiefsten in dieses Geheimnis Gottes des Vaters einführen, dass es für uns ein tragendes Fundament wird. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio. Heute Morgen möchte ich einfach noch einmal so über den Vater im Himmel sprechen, dass wir ihn einfach näher an uns herankommen lassen. Wir haben ja über sein Leiden geredet. Und dann heute Mittag und morgen, da möchte ich ihn eigentlich einmal ganz zu Wort kommen lassen, wo wir einfach so eintauchen in seine Aussagen über sich selbst und wie er sein Verhältnis als Vater zu uns sieht. Und wir wollen einfach daraus Hoffnung, Vertrauen und Freude schöpfen, dass wir mit einem Vater in unser Alltagsleben zurückkehren, nicht der immer präsent ist, immer ansprechbar, ist immer am Telefon, er ist nie absent. Und er hat eine Mordsfreude, wenn er mir zu Hilfe kommen darf. Nun, Jesus ist ja gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Und Jesus hat uns die, wir können sagen, die Furcht, die Angst, die übertriebene Furcht vor dem Vater nehmen wollen. Dieser Vater sehnt sich ja danach, von allen Menschen, wie er es immer wieder ausdrückt, erkannt und geliebt zu werden, damit er ihnen Hoffnung bringen kann. Er kann es ja nur, wenn er anerkannt wird. Wenn er nicht anerkannt wird, kann er ihnen nichts geben, weil die ja gar nichts wollen und gar nichts annehmen. Aber es ist ein ganz interessantes Wort, das sich wiederholt. Er will von den Menschen erkannt und geliebt werden. Es hört sich vielleicht egoistisch an, er will geliebt werden. Aber es geht beim Vater immer um den Menschen. Wissen Sie, ich bin nur glücklich, wenn ich lieben kann. Und wenn ich ein Du lieben kann, das mich nie enttäuscht, dann bin ich der glücklichste Mensch. Ein Mensch, der nur Liebe haben will, wird nie glücklich, weil er nie das kriegt, was er sucht. Er wird nie zufrieden sein. Dieses Suchen nach Liebe, diese Gier nach Liebe, weil ich nicht geliebt war als Kind, die macht nicht glücklich. Im Gegenteil, führt von Enttäuschung zu Enttäuschung. Weil kein Mensch das erfüllen kann, was dieser Mensch ersehnt. Und deshalb will der Vater geliebt werden. Denn die Liebe ist das Organ, mit dem ich das Du erkenne. Wenn ich den Vater liebe, kann er sich mir offenbaren. Denn lieben heißt sich ihm ganz ausliefern. Ganz Ohr sein auf ihn hin. Ganz hören auf ihn. Gehorchen, horchen. Ja? Das ist der Ausdruck dieser Liebe. Und deshalb möchte er erkannt werden als der, vor dem man keine Angst haben braucht. Jesus will uns ja diese übertriebene Furcht endlich nehmen, nicht? Und er will geliebt werden. Wissen Sie, das ist ja schon was Verrücktes. Das muss man sich mal überlegen. Dieser ewige, unendliche, dieser große Geist, kann man sagen, der das ganze All, alles erfüllt. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und der will von mir geliebt werden. Wenn Sie, ich mache oft so eine kleine Kurzbetrachtung, wenn ich mal mit dem Flieger so über die Gegend fliege irgendwohin und dann gucke ich dann runter, da siehst du vielleicht gerade noch, dass da unten ein Städtle ist, ein paar Häusle, das Häusle sieht man schon was nicht mehr, von wegen Mensch, da ist nichts mehr zu sehen, das ist nur noch Tupfer. Und der will von Gott, und Gott will von dem Tupfer geliebt werden. Wenn Sie, dieser Unendliche, Das ist einfach, verstehen Sie, für uns was Tolles. Das finden Sie bei anderen nicht, bei anderen Religionen in dem Sinn. Da ist Angst, weil dieser Gott souverän ist, absolut, unantastbar. Ja? Und ihn lieben, das ist eine unheimliche Offenbarung. Er lässt sich von mir lieben, als würde er diese Liebe brauchen, ja, so ungefähr. Das muss uns mal bewusst werden. Wissen Sie, wir haben uns an so vieles Verrückte gewöhnt. Darum macht es uns nicht mehr verrückt. Ja. Also es verrückt uns nicht mehr aus der Stellung, in der wir hocken. Wissen Sie, man könnte es vergleichen mit einem Maler. Ein Maler, der freut sich bei der Betrachtung seines gemalten Bildes. Und ich denke, so freut sich Gott Vater am Meisterwerk seiner Schöpfung, vor allem an der Krone seiner Schöpfung, am Menschen. Und wenn Sie denken, jeder von uns, so wie er ist, von Ewigkeit von ihm ersehnt, nicht bloß, naja, zufällig geworden, nein, ersehnt, in der ganzen Einmaligkeit, in der er etwas ganz Einmaliges ausdrückt für alle Ewigkeit. Sehen Sie, er freut sich an diesem Meisterwerk. Und jetzt gucken Sie mal sich selber an. Wie sehen Sie sich? Das muss doch für den Konstrukteur, für den Meister, doch etwas Erschütterndes sein, wenn dann das Bild selber sagt, ich gefall mir nicht. Und nicht dem Meister dankt, also sowas Tolles, was du da konstruiert hast, das bin ich. Ja. Wir müssen einmal unsere eigenen Werte zuerst entdecken. Da brauchen wir manchmal auch andere Leute dazu, die uns dazu helfen, die uns entdecken helfen. Ja. Aber das wäre, wenn Sie, das ist auch ein ihn verehren, sein Meisterwerk anerkennen, so wie ich bin. Einmalige Offenbarung Gottes für alle Ewigkeit. Also da braucht schon, glaube ich, noch einiges Umdenken, oder? Habt ihr nicht den Eindruck? Umkehren, Umdenken. Von Gott her sich sehen und nicht von sich her. Sind Sie vielleicht ein Barockbild geworden und wären gern ein Picasso-Bild? Ja, wer weiß, nicht? Nein, das, was Sie sind, das ist das Einmalige. Im Psalm drückt Gott das in einer sehr netten Weise aus. Sie kennen diesen Psalmvers, denn die Psalmen sind ja Worte Gottes. Ja. Wie schön ist es, auf dem Erdkreis zu spielen mit den Menschenkindern. Das ist ein wunderschönes Bild. Das sagt Gott von sich im Psalm. Also seit aller Ewigkeit, darf man sagen, dachte Gott an diesen Menschen, den er nach seinem Bilde schuf. Und in seiner großen Liebe bereitete er dieses Kommen des Menschen vor. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert. Und zwar durch die Schöpfung der Welt, in der er eigentlich alles vorbereitete, in der er alles ja, hineinlegte, was der Mensch dann braucht. Das Schöne, das Angenehme, das Notwendige, alles. Es ist alles von ihm hineingelegt. Ja. Die ganzen Kräuter und alles, damit uns das, was wir essen, nicht bloß futtert, sondern schmeckt. Damit wir nicht bloß satt werden, sondern sogar noch Freude haben dran. Verstehen Sie, das ist doch, das muss man mal bedenken. Das hat einer gemacht, der mich liebt und mir Freude machen will, nicht? Und Sie hängen trotzdem in den Teller rein und sagen, ich mag es überhaupt nicht. Verstehen Sie? Also, und deshalb ist auch der Blick so in die Naturwissenschaft, die so die Natur ergründet, oder so versucht zu entdecken, eigentlich immer einer tiefen Erfahrung wert. Ich habe den Namen vergessen, aber ein ganz bekannter Naturwissenschaftler hat gesagt, es gibt keinen ernsthaften Naturwissenschaftler, der Atheist ist. Atheisten, das sind, wenn sie Naturwissenschaftler sind, dann sind sie oberflächliche Naturwissenschaftler, sagt er. Weil wenn einfach die Spuren überall findet, wo man sagen muss, das ist nicht zufällig entstanden, das ist nicht irgendwo was, wo irgendwo herkommen. Es ist Schöpfung. Es ist anders nicht erklärbar. Ja? Alles andere sind Theorien, die man nicht beweisen kann. Ja? Und das ist das Wunderbare, um zu sagen, und das wegen mir. Und wegen denen. Stellen Sie mal vor. Was er alles denkt hat. Und dann tappen wir im Frühling, wenn die Blumen wieder kommen, tappen wir an den Dingen vorbei und tappen noch drauf, ohne dass wir uns freuen. Mensch, der grüßt mich. Einmalige Blume, die blüht nur einmal. Die kommt nie wieder. Extra für Sie, weil Sie gerade da vorbeilatschen. Und Sie sehen es gar nicht. Wenn Sie, wir müssen, ja, gucken Sie mal, wieder aufmerksam werden auf diese Liebe, dieses Liebeswerben des Vaters, der mir Freude machen will. Das ist nicht kindisch. Gute kleine Therese und solche, die haben das einfach gesehen. Einige Heilige sagen sogar, die Geschöpfung, diese Dinge schreien mich an, lobe doch den Schöpfer. Sie schreien mich an, lobe doch den Schöpfer, du blindes Huhn. Deshalb steht das nicht drin, das habe ich gesagt. Ja. Werden Sie wieder hellwach um die Sprache des Vaters, diese Sorge des Vaters und der, der mir Freude machen will, wahrzunehmen. Nicht? Und dann kam die Sünde, die seinen Plan zerstörte. Aber diese offenbarte noch mehr, diese unendliche Güte Gottes, sodass wir sagen können, wir haben durch die Sünde, eben durch die Erlösung Jesu Christi, mehr gewonnen, als was Adam und Eva vorher hatten. Das ist immer das Verrückte des Handelns Gottes. Und genau dasselbe geschieht ja auch, das wissen Sie ja, im Bußsakrament, wo Tod und Auferstehung Christi gegenwärtig ist, wo meine Sünde nicht bloß vergeben wird, sondern sie wird im Tod Jesu vernichtet, so als hätte sie nie existiert vor Gott. Nie. So total. Und in der Kraft der Auferstehung bekomme ich in diesem Sakrament, wenn ich die Sünde bereue, mehr Gnade zurück, als meine Sünde zerstört hat. Überlegen Sie doch mal. Das ist alles verrücktes Handeln des Vaters. Durch Jesus. Dazu hat er ihn gesandt, um durch ihn das alles zu wirken. Also er wählte aufgrund dieser Schuld des Menschen immer wieder schon im Alten Testament Propheten aus. Und Sie haben ja, glaube ich, schon gemerkt an manchen Zitaten, wie persönlich Gott durch diese Propheten zu seinem Volk und zu den Menschen gesprochen hat und zu uns heute noch spricht. Die Stimme der Propheten ist nicht verhallt, ist nicht vorbei. Altes Testament ist nicht passé. Es ist jetzt verwirklicht und zeigt uns und erklärt uns noch tiefer, was diese Verwirklichung bedeutet. Er wählt Propheten. Und diese Propheten verkünden von den Freuden Gottes am Menschen. Nicht? Aber sie künden auch von den Wünschen Gottes an die Menschen. Und auch, wie wir es gestern sahen, von den Leiden Gottes an den Menschen. Davon sprechen die Propheten. Also er ließ diejenigen, die Unordnung geschaffen haben in der Welt bis heute, er ließ sie aufmerksam machen auf ihr ungutes Wirken durch die Propheten. Aber die wollen es nicht hören, darum haben sie alle Propheten umgebracht. Heißt es ja, alle. Der letzte auch noch, der Johannes. Sie wollten es nicht hören. Der Vater hat sie aufmerksam gemacht auf ihr ungutes Wirken. Und das geht ja bis heute, nicht? Wir haben heute, wir alle sind ja gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten. Wir alle sollen schreien. Wir alle sollen Sünde aufdecken, die Ursache, die Hauptursache allen Übels in der Welt ist. Aber wer will es denn hören? Sie werden doch lächerlich gemacht, wo sie schreien. Aber schreien sie trotzdem. Denn dann wird unser Schreien zum Gericht für die, die es hören und nicht wollen. Ja. Dieser Vater im Himmel, er wollte diese Menschen nicht strafen, sondern nur zurechtweisen, damit sie zu ihrem Vater zurückfinden. Das ganze Alte Testament ist diese Geschichte. Durch die ganzen Propheten immer zurechtweisen. Und dann sie einfach nicht hören und die Propheten umbringen. Und da denken sie an das Gleichnis von Jesus mit dem Weinberg, wo er bis er dann den Sohn schickt und der wird auch noch umgebracht. Sehen Sie, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Leute ihrem Schicksal zu überlassen. Nicht? Und dann fangen sie an jammern. Was ist das für ein Gott, der uns sowas antut, der uns das zulässt? Sehen Sie, da fangen wir an jammern. Aber die Stimme vorher, kommt doch zurück, das Werben, hört man nicht. Da machen wir seine Witze drüber, bis heute. Das ist die Tatsache der ganzen Geschichte Gottes mit dem Menschen. Also die Bosheit der Menschen wuchs aber immer mehr, sodass Gott nichts anderes mehr übrig blieb, als die Menschen zur Besinnung zu bringen durch Läuterung. Und zwar in der Form der Sintflut. Nicht? Oder in der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Nicht? Und die Sünde Sodomas und Gomorra ist eindeutig. Nicht? Das, was man heute versucht, als normal, als natürlich hinzustellen. Nicht? Oder im ersten Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus davon genauso eindeutig. Nicht? Oder durch ganzen Kriege der Menschen damals gegeneinander. Das waren alles Folgen ihrer Sünden, weil sie auf die Propheten nicht gehört haben. Da haben sie sich gegenseitig randaliert. Ja. Gott wollte ja immer bei den Menschen eigentlich sein. Er der Vater. Und das drückt er auch aus. Er findet immer wieder unter diesen Unglücklichen, die nicht auf diese Stimme hören, nicht umkehren wollen, sich nicht um Gott scheren, tun, was sie wollen, sich selbst zerstören. Er sucht immer wieder unter diesen Unglücklichen Gerechte, denen er nahe sein kann. Zum Beispiel der Sintflut der Noah und seine Familie. Nicht? Oder auch bei anderen Unglücklichen fand er immer wieder so einen Gerechten, bei dem er blieb, um bei den Menschen bleiben zu können. Denken Sie an Lot bei Sodom und Gomorra. Den führt er raus. Nicht? Und so geht es dann beim Volk Israel, bis dann nur noch der kleine Rest hat. Der heilige Rest, die paar, mit denen er wieder neu anfängt. Einfach immer, sucht immer noch einen Gerechten, um bei den Menschen bleiben zu können. Obwohl sie größtenteils ihn auf Deutschland fortgeschickt haben. Und dann versprach er durch die Propheten den Menschen den Messias. Also eben als Folge der Schuld des Menschen und hat sein Kommen mit unheimlich viel Liebe vorbereitet. Man kann sagen, er hat ihn tausende von Jahren vorher schon in Bildern dargestellt. Denken Sie an das Alte Testament. Oder man kann vielleicht sogar auch in den Traditionen anderer Völker, nicht-jüdischer Völker, Dinge entdecken, wo man spürt, da muss irgendeine Uroffenbarung an sie ergangen sein. Ja? Nämlich eine Uroffenbarung im Blick auf einen Messias, auf einen Erlöser. Und der Vater selber hat den Messias gesandt und den Vater sollte er, dieser Messias, auf Erden vertreten, bekannt machen, ihn lieben lehren. Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, sagt Jesus ja zu Maria und Josef im Tempel. Oder ich bin nur hier, um den Willen meines Vaters zu tun. Oder, und was ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird er euch geben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Oder niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer immer bei mir ist, der ist auch bei meinem Vater. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. Also da ein paar Zitate nur, wo wir spüren. Er ist gekommen, um den Vater uns zu zeigen, zu offenbaren. Und Gott Vater wollte immer bei den Menschen sein. Und deshalb hat er auch den Moses beauftragt, zum Beispiel damals, die Bundeslade zu bauen. Er wollte ein sichtbares Zeichen setzen für die Menschen, die wir ja sinnenhafte Wesen sind, um zu wissen, wo finden wir den Vater? Ja. Deshalb die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart des Vaters. Und da hat sich das ja immer wieder gezeigt, bei der Tempeleinweihung, nicht, wo dann diese Wolke, immer Zeichen Gottes, sich auf das Heiligste niedergelassen hat, dass keiner rein konnte, solange die Wolke drauf ruhte. Oder schon vorher im heiligen Zelt bei Mose. Wenn die Wolke auf dem Zelt ruhte, konnte keiner rein und raus. Es war zu heilig, hat keiner ausgehalten. Ja. Also er hat seine Gegenwart gezeigt in Zeichen. Es war die Bundeslade im heiligen Zelt, nicht? Und daneben auch durch Wolke oder Feuersäule beim ausziehenden Volk Israel, nicht? Er wollte bei den Menschen sein. Und er wollte ihnen immer ein Zeichen sein. Das ganze Alte Testament. Und trotzdem kann man sagen, haben die Menschen sich wieder abgewandt von ihm. Und dann gab er ihnen durch Mose die Gebote, weil er um ihr ewiges Heil besorgt war. Nicht? Und die Gebote sind, ja, es hat mal ein Hebräer so übersetzt, er sagt, der tiefere Sinn im Hebräischen heißt nicht, meinetwegen, du sollst keine fremden Götter neben dir haben, du sollst den Sabbat heiligen, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Das heißt nicht, du sollst, sondern es heißt im eigentlichen Sinn des Hebräischen, du kannst gar nicht anders als keine fremden Götter neben mir haben. Wenn du Jahwe kennst, dann kannst du nicht anders als seinen Tag heiligen, seinen Namen ehren, Vater und Mutter ehren. Sehen Sie, den Mitmenschen lieben. Dann kannst du gar nicht anders. Das sei der eigentliche Sinn vom Hebräischen. Und das ist eigentlich auch sinnvoller, nicht einfach du sollst. Das hört sich so als Befehl an fast. Ja? Denn er hat ja hier eine Regel gegeben, ich sage immer Gebrauchsanweisung für uns. So wie jedes komplizierte Gerät eine Gebrauchsanweisung braucht, damit es nicht kaputt geht. Und so sind die 10 Gebote die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Dann wirst du glücklich sein auf Erden, sagt er. Dann werdet ihr froh sein, nicht? Dann werdet ihr auch Schutz haben. Dann kann Gott bei euch sein. Und wenn Sie das mal ernst nehmen und mal die 10 Gebote mal vergleichen mit den deutschen, mit den momentan deutschen Gesetzen, dann werden Sie merken, dass nicht mehr viel übrig bleibt von den 10 Geboten. Nicht? Und da braucht man sich nicht wundern, dass alles krank ist. Und durcheinander geht und gegeneinander geht. Nicht? Ja, das, man muss auch solche Dinge mal sagen dürfen, wissen Sie? Er gab uns die Gebote, weil er es gut meint. Nicht? Aber der Gott liebt, braucht die Gebote nicht, der wird es sowieso halten. Wenn ich Gott liebe, werde ich keine Götter neben mir haben. Dann werde ich seinen Tag heiligen, sein Name ist mir heilig, verstehen Sie? Dann ist das selbstverständlich. Du kannst gar nicht anders als. Ja, da stimmt's genau. Aber auch das geriet wieder in Vergessenheit. Ja. Das kennen wir ja auch. Schon im Alten Testament. Und als Gottes Liebe feststellte, dass alle Patriarchen und Propheten es nicht zu Wege brachten, die Herzen der Menschen ihm zuzuwenden, entschloss er sich selbst zu kommen. Und obwohl der Vater wusste, dass sie ihn auch in seinem Sohn nicht annehmen werden, also sogar misshandeln werden, ihn verleugnen werden, kreuzigen werden, ihn umbringen werden, trotzdem gab er seine Liebe nicht auf. Wenn Sie, wir würden ausrechnen und sagen, ist doch alles sinnlos, das fange ich doch schon gar nicht an, das hatte sowieso keinen Wert. Nein, das ist eben Gott, der anders ist als die Menschen. Ja, man kann sagen, er liebte uns mehr als seinen Sohn. Oder besser gesagt, als sich selbst. Denn er und der Sohn sind eins. Also er hat nicht uns Leiden der Sühne für die Sünden aufgelegt. Und auch nicht irgendeinen Menschen, sondern sich selbst. Kann man nie genug betrachten. Sich selbst. Und es wäre für ihn ein Verrat seiner Liebe gewesen, wenn er ein Geschöpf, das er liebt, hätte leiden lassen. Das hat er lieber in seinem Sohn selbst gelitten. Wir haben ja gestern uns versucht, da hineinzufühlen, hineinzubetrachten. Aber auch danach haben wir ihn wieder vergessen. Denken Sie an unsere Zeit. Nicht? Oder auch die Zeit, zur Zeit der heiligen Hildegard, nicht? Habe ich gestern Ihnen gesagt habe. Es ist immer wieder die Zeit des großen Abfalls. Und es muss für Gott, den Vater, schlimm sein, wenn er spürt, dass wir vor ihm dann noch Angst haben, der uns bis ins Letzte liebt. Ich hoffe, dass Sie die letzten zwei Tage die Ursachen Ihrer Angst vor Gott, dem Vater, entdeckt haben, falls Sie diese Angst haben, und dass Sie an dieser Ursache versuchen zu arbeiten, dass Sie die beseitigen. Dass Sie das wirkliche Verhältnis des Vaters im Himmel zu mir und zu uns in sich dauernd wecken, mit Worten aus der Schrift zum Beispiel, von ihm selber. Positive Aussagen von ihm zu uns hin. Also dieser Vater kann auch die Schwächen der Kinder verstehen. Und deshalb hat er auch dem Sohn aufgetragen, uns Mittel zu schenken, mit deren Hilfe wir uns wieder nach der Sünde, also nach dem Fall, erheben können. Er spricht immer wieder davon, er hat dem Sohn den Auftrag gegeben, diese Mittel uns zu geben. Das sind die Sakramente, die 7 Sakramente. Schon 2000 Jahre überhäuft dieser Vater uns mit diesen besonderen Gnaden. Aber überlegen Sie mal, was, wenn Sie einen normalen Mitkatholiken ansprechen, auf Sakramente hin, was er da weiß. Was er davon hält. Oder mal fragen, warum er es gar nicht empfängt. Weil er nichts davon erwartet. Ist ja klar. Wenn ich was erwarten würde, würde ich es ja tun. Sehen Sie, in Wirklichkeit sind es die Quellen des Heils, der Erlösung. Die Erlösung kommt nicht aus der Luft. Nicht? Und das ist eigentlich, also das ist für mich ein Leiden. Ich sage es jetzt einmal so, gerade weil ich doch nicht wenige nicht-katholische Christen kenne, denen Zwingli, Calvin, Luther genau diese Quellen geraubt hat. Also ich muss immer aufpassen, dass ich die drei nicht im Geiste, wo sie sind, schüttle. Die hätten doch eine andere Reform machen können, eine richtige. Warum nehmen Sie den Menschen die Quellen des Heils? Das Wort Gottes ist die Heilsverkündigung. Ja, aber wo ist die Quelle? Woher bekomme ich diese Gnade, die da im Wort Gottes verkündet wird? Diese Erlösung, die da verkündet wird? Verstehen Sie? Und die eigentlichen, wirklichen, auch Erfahrungen mit Gott in diesem ganz tiefen Sinn, werden in diesem Sakrament geschehen. Schauen Sie, wie viele Leute sind mir schon begegnet, die allein schon bei der Erstkommunion als Kind eine Erfahrung gemacht haben, die sie ein ganzes Leben durchgetragen hat. Das ist nicht bei jedem gleich, aber ich weiß nicht, wie viele Leute mir das schon gesagt haben. Eine Erfahrung, die sie durchgetragen hat. Und deshalb sind die Vorbereitungen auf die Sakramente so wichtig. Dass ich wirklich vorbereite, dass die ganze Fülle der Gnade mich auch erreichen kann und es wirklich zu einer tragfähigen Wirklichkeit wird. Denn das ist ja das Heil, das mir die Kraft gibt, dass ich überhaupt, jetzt sagen wir mal, in der Nachfolge Christi leben kann. Und das erst recht in unserer Zeit, wo sie dauernd in Frage gestellt werden, wenn sie den Weg gehen. Also der Vater sagt, er habe dem Herrn Jesus den Auftrag gegeben, durch die Sakramente, weil er durch sie bei uns bleiben will. Nicht? So wie es früher die Bundeslade war im Tempel und andere Zeichen, äußere, so gibt er uns heute wiederum, da wir sinnenhafte Wesen sind, Zeichen. Und das Herrlichste ist die Eucharistie. Ja? Es ist die Fülle des Heils. Nicht? Tun Sie auch darüber immer wieder reflektieren. Ich habe schon manchmal Leuten gesagt, ob sie nicht auch schon mal überlegt haben, wenn sie den Gottesdienst mitgefeiert haben, die Eucharistie, vielleicht am Sonntag, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, ob sie da gar nie etwas wahrnehmen. Denn manche Leute, die gehen dann Sonntage in den Gottesdienst, wie sie sagen, und nachher fühlen sie sich eigentlich ganz wohl und sie meinen, das ist jetzt die aufgehende Sonne, ja, und das schöne Wetter und so. Und merken gar nicht, dass sie eigentlich, indem sie mit nach Golgotha und in den Ostermorgen real gegangen sind, befreit worden sind von manchem Druck, emotionalem Druck, der auf einem liegt oder irgendwo einer Unversöhnung oder sonst etwas oder wo plötzlich nachher ein Aufatmen möglich ist und sie verbringen das überhaupt nicht in Verbindung mit dem, was sich jetzt ereignet hat. Sie waren auf Golgatha. Und zwar real, so wie vor 2000 Jahren, ohne Abstriche. Sie waren mit im Ostermorgen, dem Sieg über alle Dunkelheit. Und in dem Maße, wie ich das mitgefeiert habe, mich eingelassen habe, dem Herrn den Raum gegeben habe, das ist die Voraussetzung, konnte die große Befreiung geschehen. Ja. Tun Sie mal vielleicht auch mal rückreflektierend im Nachhinein solche Dinge feststellen. Sondern, ach so, aha, ah, deshalb. Ja. Und wie oft, wie ist Ihnen ja nie passiert, wie Sie zum Bußsakrament kommen und sagen, Mensch, jetzt habe ich wieder eine volle Lunge. Jetzt ist das Leben wieder ganz anders. Ja. Wie oft erlebt man das? Und Jesus sagt ja zur Schwester Faustina, in diesem Sakrament tue ich die größten Wunder. Die größten Wunder. Das ist Heilsereignis, Heilsgeschehen, Gegenwart Gottes. Er will bei den Menschen bleiben und er will ihnen helfen. Auf jegliche mögliche Weise, geistig in dieser religiösen Sache und aber auch menschlich. Wenn wir in unsere Zeit so hineinschauen, auch in unser eigenes Leben, ich glaube, da muss man sagen, das Ergebnis dessen, was Gott uns da in 2000 Jahren angeboten hat, ist sehr dürftig. Der Mensch lässt sich durch alles Mögliche ganz schnell von Gott abbringen. Ich denke, jeder kennt das von sich, ganz schnell. Und er ahnt nicht, was für eine unendliche Liebe dieser Vater zu jedem hat und was es für eine Freude für ihn ist, auch als Gott von einem Menschen mit diesem Wort Abba, Vater, angesprochen zu werden. Wenn Sie, wenn man das denkt, wenn er sagt, es ist für ihn eine Freude von mir mit dem Wort Vater, wenn es ernst gemeint ist, angesprochen zu werden, dieser unendliche Gott, er hat mich geschaffen. Ich bin eine ewige Sehnsucht seines Herzens. Wenn Sie, das muss man oft und oft betrachten, nicht? Und deshalb wissen Sie, im inneren Gebet, wenn man über das mündliche Gebet Betrachtung zum inneren Gebet gefunden hat, dann steht eigentlich nur noch diese Wirklichkeit einem vor Augen. Man bleibt einfach liebend bei diesem Gott, dessen ewige Sehnsucht ich bin und der sich freut, wenn ich bei ihm bin, liebend bei ihm bin, Vater sage. Und mehr brauchst du dann oft gar nicht mehr. Es ist das große Leiden Gottes, dass wir seine Liebe nicht erkennen. Und uns, obwohl wir von ihm ja gehört haben und genug vielleicht schon gelesen haben, eigentlich selbst in den Abgrund stürzen. Und es ist wohl das Härteste, ganz natürlich schon gesehen, jemanden zu lieben mit ganzem Herzen, der mich zurückstößt und mich nicht liebt und auch meine Liebe nicht annimmt. Ich denke, das ist wohl das Härteste. Und diese Liebe Gottes des Vaters ist so groß, wie es Jesus gerade auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn geschildert hat, dass er keine Sekunde zögert, uns zu vergeben, wenn wir zurückkehren. Gerade das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist einfach umwerfend. Er teilt, obwohl er noch lebt, es wird ja erst geerbt, wenn er gestorben ist, nicht? Sagt der Hebräerbrief. Nein, er teilt jetzt schon. Er gibt dem Eigenwilligen das, was ihm zusteht. Er lässt ihn ziehen. Die Liebe hält nicht fest. Die Liebe erleidet, dass der fortgeht. Sie macht keinen Krach. Sie gibt ihm sogar noch das mit, was er braucht. Denken Sie ans Paradies, macht ihm nur Kleider. Und sagt nicht, jetzt guck, wie du selber zurechtkommst. Nein. Beim verlorenen Sohn genauso. Er gibt ihm sein Erbe, damit er leben kann. Und lässt ihn gehen. Bis zum Schweinetrog. Aber wartet Tag für Tag. Es zeigt sich, als er ihn von Weitem sah, also hat er ausspäht dauernd, gewartet. Und sie hören keinen einzigen Vorwurf. Ist Ihnen das aufgefallen? Keinen einzigen Vorwurf. Auch nicht während dem Festmahl. Früchtchen, wo ist das Geld? Nix, keine Frage. Früchtchen, wo warst du? Nichts. Was hast du angestellt? Nichts. Er feiert nur die Hauptsache, du bist wieder da. Und er küsst ihn. In seinen Schweinedreck, nein, kann man schon sagen. Das ist in Sünde. Sehen Sie, das ist einfach verrückt. Das ist dieses Gleichnis. Das ist unübertrefflich. Das ist dieser Gott, den Jesus uns offenbart. Und seine Liebe ist so voller Freude über unsere Rückkehr, dass es nicht lange Entschuldigungen braucht. Da verstehen wir wieder dieses Wort, schon im alten Bund. Wären eure Sünden rot wie Purpur, weiß sollen sie werden wie Schnee. Gott ist gerecht, aber seine Liebe verzeiht alles, wenn wir zurückkehren. Und wie Schwester Faustina sagt, wer die Barmherzigkeit ablehnt, der stellt sich der Gerechtigkeit selber. Denn wenn ich die Barmherzigkeit, die ja auch Gerechtigkeit ist, denn Jesus hat den gerechten Preis dafür bezahlt, deshalb kann der Vater barmherzig sein. Diese Barmherzigkeit hat einen Hintergrund der Gerechtigkeit. Ja? Aber wenn ich diese Barmherzigkeit nicht annehme, wenn ich den Preis nicht annehme, den Jesus für mich bezahlt hat, sondern selber zahlen will, das heißt doch, dann setze ich mich der Gerechtigkeit aus und da kann niemand bestehen. Also wir richten uns selber. Das muss uns auch klar sein. Nicht Gott richtet uns, wir richten uns selber. Würden wir einmal unsere Sünden, bringt er mal so ein Beispiel, mit Eisen vergleichen und unsere Liebe mit Gold, dann kann sicher mit Recht, kann man sagen, wenn wir Gott 1000 Kilo Eisen geben, wäre es für ihn weniger, als wenn wir ihm 10 Gramm Gold schenken würden. Also ein wenig Liebe hebt große Freveltaten auf. Würde Gottes Herz nicht so fühlen, dann hätte er bestimmt die Welt längst dem Nichts zurückgegeben. In Wirklichkeit wirbt er unaufhörlich um jeden Einzelnen. Und wissen Sie, viele, viele Lebensgeschichten beweisen dieses Werben der Liebe des Vaters um jeden Einzelnen. Und diese Lebensgeschichten können Sie heute vielfach erfahren. In unseren Tagen. Es ist immer wieder, eigentlich müsste man viel mehr diese Lebensgeschichten veröffentlichen. Man erfährt immer wieder nur die ein und andere. Weil es einfach zum Teil im Verborgenen geschieht. Und zwar an alle möglichen Leuten. Also wenn ich jetzt wieder auch an eine Person denke, das darf ich einfach schön sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, die hat mir das erzählt. Also total weit weg von Gott. Also auch gar nicht katholisch, nichts und ausgetreten aus allem. Also überhaupt nichts mehr. Und gerät da irgendwo in eine heilige Messe, katholische. Und ja, war halt da drin. Und dann kommt die Kommunion, Menschen gehen nach vorne. Auf einmal brennt es in ihrem Herzen, sie wird aufrauen. Und zwar irgendein Brennen. Ich musste vorgehen. Überlegen Sie mal, also total daneben gelebt. Also, und hat kommuniziert. Und es war so ein Brennen in ihrem Herzen, so eine Erfahrung, so gewaltig, dass sie sofort raus ist ins Pfarrhaus, ich will katholisch werden. Ohne was zu wissen. Ohne was zu wissen. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Er selber hat sie gezogen. Und zwar in einem totalen sündhaften Zustand. Wisst ihr, das ist das Verrückte immer wieder bei solchen Fällen. Er greift plötzlich solche Menschen. Da ist irgendwo eine Offenheit beim Einzelnen. Und da geht es sofort rein. Denn ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es einen denkenden Menschen gibt, der sagt, er ist überzeugter Atheist. Das heißt, er ist überzeugt, dass alles aus Zufall entsteht und es keinen Gott gibt, keine Ursache. Also das kann ich einfach nicht glauben. Und ich denke, dass solche Menschen, wenn sie wirklich Suchende sind, dass sie irgendwo eine Offenheit haben und deshalb von Gott ansprechbar sind. Aber dann müssen wir uns auch klar sein, Gott braucht das Gebet und das Opfer der Kirche, der Glieder der Kirche. Ganz einfach. Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Ist das jetzt ganz drin? Das habe ich jetzt nur gesagt. Das ist die Voraussetzung, dass dann Gnade kommen kann. In solchen Leuten, die niemand anpredigt, mit denen niemand redet. Wenn sie, und da, wo wir predigen und reden, dann, da verkehrt sich kein Schwanz. Meinen wir. Darum gibt es im Reich Gottes keinen Misserfolg. Merken Sie sich das. Es gibt nur aufgeschobenen Erfolg. Das, was wir Misserfolg nennen, wenn wir das Gott darbringen als unsere Armut, dann kommt der Erfolg irgendwo in einem Herzen. Das ist die Tatsache. Also wir haben überhaupt nicht den Grund, unser Schnut hängen zu lassen, wenn es jetzt so geht, wie man will. Ist das auch klar? Ihr müsst die Sache mitnehmen. Ja? Wenn Sie dann, Herr, nehme diese komischen Gesichter der Frommen, die niemand juckt. Wenn Sie, es ist ein großer Unterschied zwischen Frömmigkeit und Heiligkeit, sage ich immer wieder. Es ist ein großer Unterschied zwischen Frömmigkeit, zwischen einem frommen Menschen und einem Heiligen. Ein Frommen, der sein Gesicht runterhängt, Gletsch runterhängt, den können Sie sich doch vorstellen, oder? Aber ein Heiligen, der sein Gletsch runterhängt, den können Sie sich nicht vorstellen. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Merken Sie, also gucken Sie oft in den Spiegel. Da wissen Sie, wo Sie sind. Ob Sie nur fromm sind oder auch schon nach Heiligkeit riechen. Also ich denke und hoffe, dass auch jede Lebensgeschichte von uns hier dieses Werben der Liebe des Vaters um den Einzelnen offenbart. So kann man sagen, Gott kommt auf zwei Wegen zu uns, nämlich durch das Kreuz und durch die Eucharistie. Durch das Kreuz ließ er uns durch Jesus erlösen und stieg so zu uns herab. Für uns ist das Kreuz dann der Weg, wieder zu ihm, zum Sohn und vom Sohn zum Vater hinaufzusteigen. Das Kreuz ist ein Weg, wo wir zueinander kommen. Gott zu uns und wir zu ihm. Ohne das Kreuz der Erlösung könnten wir nicht zu Gott hinaufsteigen. Und in der Eucharistie wiederum, der zweite Weg, wollte Gott unter uns bleiben und unter uns weilen. Und so sollte seine Liebe unter uns sichtbar bleiben. Diese beiden Wege. Und auf diesen beiden Wegen lässt Gott seine Kraft und seine Barmherzigkeit zu uns kommen. Kraft und Barmherzigkeit. Und so weilt der Vater durch Jesus seinen Sohn unaufhörlich unter seinen Kindern, unter uns. Der Vater ist aber auch gegenwärtig unter uns durch den Heiligen Geist. Lautlos und oft unbemerkt für den Menschen. Durch ihn weilt er sogar in den Herzen der Einzelnen, um dort seinen Thron zu errichten, um für immer dort zu bleiben, als der wahre, liebende Vater. Wir können uns wohl die Freude des Vaters im Himmel, wenn er mit einer Seele allein ist, wie er sagt, kaum vorstellen. Ganz eigen. Gott möchte verehrt werden als Vater, als Schöpfer, als Erlöser. Schon im Buch Exodus lesen wir, dass man Gott durch eine besondere Anbetung ehren sollte. Oder auch die Psalmen des David sprechen davon. Oder der erste Satz der 10 Gebote, die Gott dem Mose gab, lauten: Ja, du sollst Gott lieben, ehren und keine anderen Götter neben mir haben. Also sind zwei wunderbare Wege des Vaters zu uns, wo wir den Vater treffen. Einmal durch Jesus, durch die Sakramente, gerade die Eucharistie. Und durch den Heiligen Geist wohnt er in uns. Wir haben also zwei dauernde Möglichkeiten, ihm zu begegnen. Wissen, wo er wohnt. Wir brauchen nicht irgendwo suchen, Gott, wo bist du? Brauchen wir nicht. Es sind die zwei Möglichkeiten. Durch Jesus im Sakrament der Eucharistie. Und gucken Sie mal, was zu meiner Kindheit noch ein bisschen anders war. Nicht? Oft sind die Kirchen sogar geschlossen, nicht? Wo noch im alltäglichen Leben Leute an der Kirche vorbeigehen und kurz reingehen, um Gott anzubeten, da wo er ist. Israel ist bis Jerusalem gepilgert, weil Gott dort gegenwärtig war. In der Bundeslade, im Allerheiligsten des Tempels. Bei uns ist er jetzt mitten im Dorf. Und wer kümmert sich um ihn? Wir laufen an der Kirche vorbei, wie so irgendeinem anderen Schuppen, wo wir nichts denken. Nicht einmal dran denken, hier wartet er auf mich. Er hat für mich etwas. Aber ich hole es gar nicht ab, ich mache alles selber. Und die andere Gegenwart des Vaters in mir, wann denken Sie dort dran? Sehen Sie, an beiden Stellen wartet er. In der einen ist er durch Jesus gegenwärtig in der Eucharistie, in uns durch den Heiligen Geist. Also er schafft sich dauernd Möglichkeiten, mit seinen Kindern zusammen zu sein, mit ihnen zu sein. Also ich denke, das sind schon wichtige Punkte, die wir ernsthaft überlegen müssen. Nicht? Und vielleicht geht Ihnen auch, und das ist auch der Sinn von Exerzitien, mal auf, Christsein ist nicht einfach, wir sind Heiden und haben ein paar christliche Zeichen an uns rumhängen. Nein, wir sind was ganz anderes. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt. Und die davonlaufen, von denen schreibt Johannes, sie haben nie zu uns gehört, sonst wären sie bei uns geblieben. Wir müssen schon mal ganz klar in das Wort Gottes hineinhören. Und Liebe und Ehre, die kann man nicht trennen, Liebe und Ehre. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und wenn unser Herz schon so empfindsam ist, wie empfindsam wird dann das Herz des Vaters sein, uns gegenüber? Wenn schon das Herz des Geschöpfes so empfindsam ist, wie muss dann, da wir Abbilder sind, das Herz des Schöpfers sein? Empfindsam. Und das ist ja nur ein Bild. Denn wir sind ja immer noch geschaffene Wesen, eher der Unendliche, Ungeschaffene. Wie empfindsam zum Beispiel sind wir für eine gute Tat eines Menschen uns gegenüber. Wir versuchen ihm dann auch vielleicht als Antwort eine Freude zu machen. Und wie empfindsam wird wohl Gottes Herz sein, wenn wir versuchen, ihn zu ehren, zu lieben, also ihm einfach auch Freude zu machen. Und das ist auch so etwas Nettes. Ich kann diesem unendlichen Gott, der nichts braucht, kann ich Freude machen. So wie wir es menschlich verstehen. Ja. Ich glaube, wir nehmen die Menschheit Jesu immer noch nicht richtig ernst, meine ich. Er ist Mensch geworden und er fühlt nicht nur als Gott, er fühlt auch als Mensch. Und darum sagt er der Schwester Faustina so schön, Ich weiß, als Gott weiß ich sicher alles. Aber erzähl mir doch alles so, wie du es einem lieben Menschen erzählst. Erzähl mir doch. Weil dieses ihm alles erzählen, was mein Leben heute ausgemacht hat, Freude, Ärger, alles, dass ich ihm alles erzähle, ist ein Ausdruck, dir vertraue ich es an. Du gehst nicht auf die Straße und posaunst aus. Dir kann ich alles sagen. Es ist ein Ausdruck meines Trauens, ein Ausdruck meines Vertrauens, mit ihm so normal, natürlich umzugehen. Also, und er wird uns mit Fülle überschütten. Und das merken Sie vor allem in konkreten, nicht bloß im irdischen Gefühl, das kann auch mal sein, aber das hält nicht, sondern in konkreten Situationen, wo Sie eine Kraft spüren, wo Sie selber staunen. Ja. Wie konnte ich das schaffen? Also wir ehren den Vater, wenn wir den Sohn ehren. Denn was dem Sohn Ehre macht, ehrt auch den Vater. Und man sollte aber auch sagen, wenn wir den Vater ehren und ihm Anbetung erweisen, ehren wir den Sohn umso mehr. Also versuchen wir uns einmal in dieses Herz des Vaters hineinzufühlen. Und wie viele Menschen, die durch das Geheimnis der Erlösung, nämlich die Taufe, zu seinen Kindern geworden sind, haben sich von ihm eigentlich entfernt, nehmen die grüne Weide, wie die Schrift sagt, die der Sohn uns angeboten hat, nicht in Anspruch. Und was leidet die Liebe des Vaters, dass so viele ihn immer noch nicht kennen? Und wenn ich ihn liebe, dann werde ich dieses Leiden auch in mir tragen, dass so viele Menschen ihn, den Vater, noch nicht kennen und irgendwo im Irrtum, in Dunkelheit, in Sinnlosigkeit irgendwo rumvegetieren auf dem Welterdball. Sie kennen nicht einmal die Hand, die sie erschaffen hat. Ist so schlimm. Und wie viele sind seinen Händen entglitten inzwischen wieder. Und er schenkt allen seine Wohltaten. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, lässt regnen über Gerechte und Sünder, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Denn er will ja allen die Glückseligkeit schenken.